Es ist wunderbar, dass wir jetzt gerade in der vorösterlichen Zeit den Korintherbrief an der Stelle des 15. Kapitels lesen können, um die Tatsache der Auferstehung Jesu für uns ganz persönlich zu beleuchten und auch zu erfahren, was es bedeutet. Nicht nur der äußere Glaube an die Auferstehung Jesu, sondern die praktische Umsetzung. Was bewirkt denn die Auferstehung Jesu? Denn gerade das 15. Kapitel ist ja beleuchtend geschrieben für die christliche Gemeinde. Sie ist ja dieses Kapitel an die Korinther geschrieben. An einen Kreis von solchen Menschen, die Jesus Christus als Gottes Sohn erkannt haben, als den, der alle Lasten auf sich genommen hat, die Sünden, die Schulden weggetragen hat durch sein Kreuz, und den Tod überwunden hat. Und doch musste dieses, und wir könnten sagen, wenn wir das jetzt lesen, seltsame Kapitel an diese Gläubigen geschrieben werden. Wir könnten es verstehen, wenn es an Menschen geschrieben wäre, die noch nichts vom Evangelium wissen, denen von der Auferstehung etwas gesagt werden muss. Aber dass das nun an Gläubige geschrieben ist, die sich ja bekehrt haben, das wundert uns. Und in dem heutigen Abschnitt geht es darum, dass die Auferstehung Jesu Christi äußerst wichtig ist. Letztes Mal haben wir von der Tatsache der Auferstehung Jesu gesprochen und heute eben von der Wichtigkeit. Warum ist es wichtig, dass Jesus von den Toten auferstanden ist? Ich lese uns da die Verse 12 bis 19. Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferstanden ist, wie sagen denn einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Gibt es keine Auferstehung der Toten? So ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich. So ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. So sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Es ist schon seltsam, dass dies an Christen geschrieben werden muss. Gibt es denn Gläubige, die auch ohne die Tatsache der Auferstehung Jesu gläubig sein können und leben können? Wir müssen sofort Ja sagen. Auch in Israel gab es solche. Die glaubten an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Aber sie glaubten nicht an die Auferstehung der Toten. Sie glaubten an das Gesetz Mose. Aber sie glaubten nicht, dass sie ein persönliches Weiterleben nach dem Tode haben könnten. Sie hielten sehr genau an den Gesetzen und Geboten fest. Aber ihre Hoffnung ging nur bis zum Grab. Und es gibt ja nichts Neues unter der Sonne. So darf der Prediger Salomo schreiben. Das heißt also, auch heute gibt es Menschen, die gläubig sind an Christus, dass er etwas bewirkt hat für unser Leben in der Zeit, aber nicht durchblicken können oder durchleben können im Blick auf die Ewigkeit. Sie können sich gar nicht auf die Ewigkeit freuen. Sie sind sich gar nicht mal sicher, ob es für sie eine gibt. Sie haben das Evangelium nur für das Diesseits angenommen. Wir sagen ja, sprechen dann von einem christlichen Humanismus, eine gute Mitmenschlichkeit. Und dann gibt es eine Schwierigkeit, die ja auch die Korinther sicher ein Stück weit erlebt haben. Wenn sie plötzlich keinen echten Glaubenssieg in ihrem Leben verspüren, kommen die Zweifel. Ist Christus wirklich auferstanden? Warum habe ich so viele Probleme? Warum geht es mir so schlecht? Warum bin ich schon so lange krank? Warum komme ich mit den anderen so schlecht aus? Oder sie mit mir? Ist Christus wirklich auferstanden? Es kommen solche Fragen, und zwar dann, wenn wir nicht mehr im Sieg leben. Solange wir im Sieg Christi leben, gibt es die Frage nicht. Da danken wir und sagen, danke Herr, du hast mich geführt, ich habe es gemerkt. Aber wenn dann die Täler kommen, und die Täler haben auch ihre Gründe, sie sind nicht nur einfach da, dass man da hindurchgeht, sondern man wird oft in die Täler geschickt, weil man innerlich vom Herrn abgewichen ist. Und dann wird es dunkler, noch dunkler. Und dann kommen die Fragen, ist Christus da? Ist Gott überhaupt da? Deswegen wundern wir uns also doch nicht, dass dieser Brief und dieses Kapitel an gläubige Leute geschrieben ist. Es gab in der Tat in Korinth Menschen, die an die Grenze geführt worden sind in ihrer Nachfolge und die Frage dann hatten, ist Christus überhaupt auferstanden? Wo ist denn seine Kraft? Es müsste mir doch ganz anders gehen, wenn seine Kraft da wäre. Aber sie haben nicht berücksichtigt, dass sie aus der Führung Jesu gefallen sind. Und sie haben immer nur noch den Nächsten gesehen. Nicht? Das haben wir gleich am Anfang gelesen. Sie waren gegeneinander, konnten sich nicht mehr annehmen, diskutierten nur noch miteinander, um sich auseinanderzusetzen. Christus war nicht mehr in der Mitte. Die Kraft natürlich auch nicht. Und deswegen kam die Frage, ist Christus überhaupt auferstanden? Und Paulus, getrieben durch den Heiligen Geist, musste dieses Kapitel auch schreiben, nicht nur für die damalige Zeit, sondern auch für heute. Er durfte ausführen, dass die Auferstehung Jesu von den Toten eine absolut wichtige Grundlage für das Leben der Erlösung ist. Auch wenn wir jetzt in die Passionszeit hineinkommen und auf das Kreuz schauen, was Jesus dort getan hat, wäre dieses Kreuz nicht ausreichend, wenn es keine Auferstehung von den Toten gäbe. Die Auferstehung von den Toten ist geradezu der I-Punkt für das neue Leben, für die Aussage des neuen Lebens. Das will der Apostel Paulus hier deutlich machen. Es ist äußerst wichtig, dass ihr genau daran festhaltet und auch der Auswirkung Raum gebt. Wenn Jesus zwar das Opfer für die Sündenschulden gebracht hat, und er hat es auch gebracht, und hätte aber nur dieses gebracht und hätte nicht, und das grassiert ja auch viel unter den Gläubigen, man kann das leider hören, hätte nicht die leibliche Auferstehung von den Toten erfahren. Christen sagen manchmal, Jesus ist geistlich auferstanden. Ich habe das alles selber gehört. Das ist keine Theorie. Gläubige gehören zur Freikirche. Glauben aber nicht an die leibliche Auferstehung Jesu. Ja, wie kann er denn durch die Tür gehen? Bei den Jüngern. Wenn er mit dem Leib, sagen sie nein. Das war doch nur eine geistliche Auferstehung. Ja, aber es kommt auf die leibliche Auferstehung an. Das ist so wichtig. Der Tod sitzt im Leib. Da ist der Tod drin. Und dieser Tod muss überwunden werden. Deswegen muss die leibliche Auferstehung stattfinden. Wäre also Jesus, ich sage es mal so, nur ein Sündopfer geworden und hätte die leibliche Auferstehung von den Toten nicht erlebt, dann wäre unser Glaube und die Hoffnung auf die Lebensgemeinschaft mit Gott nicht vorhanden und nichts nütze. Wir brauchten gar nicht darauf zu hoffen. Lebensgemeinschaft mit Gott kann nur da geschehen, wo der Tod überwunden ist. Deswegen ich werde das nachher auch noch zitieren, kommt es ja darauf an, dass Christen keine Todesfurcht mehr haben. Das macht einen Christen aus. Keine Todesfurcht. Denn er ist ja eingenommen worden von der Auferstehung Jesu von den Toten. Deswegen, er sieht den Tod nicht mehr, sagt die Schrift. Er sieht ihn nicht mehr. Deswegen braucht er sich ja auch gar nicht mehr fürchten davor. Er stirbt nie. Ein Christ, der Jesus aufgenommen hat, stirbt nie. Denn das, was er dort durchmacht, das Ablegen des Leibes, ist wie die Entrückung. Es ist nur eine Verwandlung. Nur eine Verwandlung. Aber die Persönlichkeit stirbt nie. Er zieht nur einfach den Mantel aus, legt ihn ab. Manchmal ist es schwierig, weil man den Garderobenhaken nicht findet. Dann sucht man den Bügel. Ja, und dann gibt es Schwierigkeiten. Das sind so nebenbei Schwierigkeiten, aber das hat nichts mehr mit Tod zu tun. Dann gehen wir hinüber und das macht das Christenleben aus. Ich will so sagen, Paulus möchte es ja deutlich machen, da fängt Christenleben überhaupt erst an. Wer noch in der Furcht des Todes lebt, kennt die Freiheit nicht. Folgende Bibelverse sagen ja etwas aus über die Lebensgemeinschaft mit Gott, die wir sonst nicht hätten, wenn Jesus nicht leiblich von den Toten auferstanden wäre. Paulus schreibt zum Beispiel in Philipper 3, Vers 20, unsere Heimat ist im Himmel und von dort warten wir auf die Erscheinung Jesu Christi, von dort. Das heißt, durch die Auferstehung Jesu sind wir in eine Lebensgemeinschaft mit Gott bereits gekommen. Von dort warten wir auf die Erscheinung Jesu Christi. Oder solche Bibelstelle wäre auch nicht Gegenstand oder real, wenn Jesus nicht auferstanden wäre von den Toten, wie 1. Thessalonicher 4, 17b, tröstet euch mit diesen Worten untereinander, dann werdet ihr bei dem Herrn sein alle Zeit. Nein, dann wären wir nicht da. Wenn Jesus nicht auferstanden, die Auferstehung Jesu, die leibliche, ist so wichtig, dass diese Worte real werden können. Da werdet ihr bei dem Herrn sein alle Zeit. Das wäre also nicht erreichbar, diese Aussage, wenn nicht die leibliche Auferstehung Jesu stattgefunden hätte. Oder 1. Johannes 3, 2b, wir werden ihn sehen, wie er ist. Wäre Jesus nicht auferstehen, würden wir ihn gestanden sein, würden wir ihn nicht sehen. Und zwar leiblich auferstanden sein, würden wir ihn nicht sehen in der Herrlichkeit, ja. Aber das sind alles Worte, die aus der Realität des Glaubenslebens entstanden sind. Und wir wissen, wir werden ihn sehen. Wir wissen, dass wir bei dem Herrn sein werden alle Zeit. Und wir wissen, dass unser Wandel im Himmel ist. Oder Johannes 14, das wären ja auch hohle Worte, die der Herr Jesus da gesagt hat, tröstend zu den Jüngern. Glaubt an Gott und glaubt an mich, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich sagen, ich gehe hin, die Städte zu bereiten und ich komme wieder, um euch dorthin zu nehmen, wo ich bin. Wenn Jesus nicht leiblich auferstanden wäre, dann wären diese Worte nichts. Denn wir kämen nicht dorthin, wir stehen da nämlich nicht auf von den Toten und kommen nicht dorthin zu der Wohnung, die bereitet ist. Ja? Also wie wichtig ist doch diese Auferstehung Jesu von den Toten. Matthäus 5, Vers 8 wird verheißen, ja, selig sind, die reines Herzens sind. Was sollen die? Die sollen Gott schauen. Ja, wenn es die Auferstehung von den Toten nicht gibt, wie soll man denn Gott schauen im Himmel? Ja, das geht doch gar nicht. Ohne diese, und ich wiederhole das ja immer wieder, Auferstehung Jesu, die leibliche Auferstehung von den Toten, ohne Todesüberwindung, würde christlicher Glaube und christliches Glaubensleben nur eine Frage des gesellschaftlichen Lebens sein. Und das wird ja auch praktiziert, das wurde praktiziert und wird auch heute oft praktiziert. Die Gebote Gottes kennt man nur deswegen, damit man miteinander besser auskommt. Du sollst nicht stehlen, macht nimmt man nur deswegen an, weil man selber nicht bestohlen werden will. Nicht, weil man Gott die Ehre geben will. Nicht, weil man als Auferstandener von den Toten mit Jesus lebt. sondern weil es mir gut gehen soll. Ich will den nicht bestehlen, der soll mich nicht bestehlen. Die Gebote werden also nur zu einem zwischenmenschlichen Selbstschutz angewandt. Aber der Geist Gottes gab und gibt allen, die an das Werk der Erlösung glauben, das Zeugnis ins Herz, dass ihr Leben nicht mehr dasselbe ist wie zuvor, sondern dass die Veränderung durch den Glauben an Jesus Christus die Veränderung des auferstandenen neuen Lebens ist. Dass wir in einem neuen Leben wandeln können, das ist mir so wichtig geworden zur Zeit auch unserer Wiedergeburt und Bekehrung. Ich hätte mich nicht damit zufrieden gegeben, bloß an Jesus zu glauben. Absolut nicht. Ich hatte das tiefe Verlangen, wenn es einen Gott gibt, muss es auch ein anderes Leben geben. Wenn ich dasselbe Leben weiterleben muss, was ich vorher hatte, dann brauche ich diesen Gott nicht. Gibt es diesen Gott und es gibt ihn, dann muss es auch ein anderes Leben geben. Ein Leben, was Qualität hat, über das Zeitliche hinaus. Und das wird verklärt durch den Heiligen Geist in allen Wiedergeborenen. Sie verspüren, dass sie plötzlich ein Leben haben, durchzogen von Ewigkeitswerten. Und daran will der Apostel Paulus auch erinnern. Zeitliche Werte sind, dass wir essen, trinken, schlafen, arbeiten. Gut, bleibt alles hier. Aber Ewigkeitswerte, hier schon im Leben zu erfahren, die dann auch wiedergefunden werden in der Ewigkeit, das ist was Neues. Und das macht den Menschen froh. Es macht ihn nicht froh, wenn er daran denken muss, ach, alles, was ich jetzt hier gebaut habe, wird eines Tages alles Staub. Habe ich mich Jahrzehnte abgequält, nachher geht alles auf den Müll. Das macht keinen froh. Nicht viele ältere Geschwister sagen mir manchmal, ach ja, meine Wohnung und dies, und wenn ich das aufmache, was soll ich da nun machen? Die Nachkommen, die schmeißen sowieso alles weg. Allein der Gedanke, die ganze Wohnung wird einfach mit dem Bulldozer da zusammengefahren, alles auf den Müll. Was man so erkauft hat, ja, erarbeitet hat, hat man extra gesucht, viel Zeit investiert, um so ein schönes Glas zu finden und so weiter. Und dann kommen die Nachkommen und schmeißen es weg. Das ist eine traurige Sache. Und das ist ja auch nicht lebens- und lohnenswert. Merken wir aber, dass wir etwas in unserem Leben plötzlich haben, und das sollten die Korinther wieder neu merken, was Ewigkeitswert hat, dann lohnt es sich jeden Tag anzunehmen und sich zu freuen, in dieser Welt zu leben. Morgens aufzustehen mit Freude. Es ist ein Tag im Herrn, da wird Ewigkeitswert drin sein. Das macht Spaß. Aber das andere macht keinen Spaß. Da will man Montag gar nicht aufstehen, zur Arbeit gehen und sagen, schon wieder dahin, ach, man hattet bloß ein Ende. Verstehen wir? Das neue Leben muss beherrscht werden und wird auch beherrscht durch den Geist Gottes aus der Ewigkeit, durch die Zeit zur Ewigkeit. Darum steht ja auch im Römer 8, Vers 16, der Geist Gottes gibt uns klares Zeugnis, dass wir Gottes Kinder sind. Also ohne dieses Zeugnis würde man sich ja auch was vormachen, als Gottes Kind hier zu leben. Das ist ja dann Selbstbetrug. Wir brauchen dieses Zeugnis. Man muss das wissen. Man muss es haben. Habe ich es nicht, dann kann ich mir das immer nur vormachen. Und das hilft nicht. Dann komme ich an die Grenze, genau wie die Korinther, in einer Stelle, dass sie sagen, na, ob Christus auferstanden ist, wissen wir nicht. Wissen wir nicht. Aber wo dieses Zeugnis pulsiert und pulsieren kann, weil das Verhältnis zu meinem Heiland in Ordnung ist, weiß ich, mein Leben ist ewigkeitswert. Und es lohnt sich darum, auch in dieser Zeit zu leben, auch die Leiden der Zeit anzunehmen, weil die ja nur vorübergehend sind. Aber mitten in den Leiden der Zeit werden Ewigkeitswerte freigesetzt. 1. Johannes 3, Vers 14. Wir haben auch ein Wissen in uns, das darf nicht durch Sünde zugedeckt werden. Da heißt es nämlich, wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gekommen sind. Das wissen wir. Das vermuten wir nicht nur. Das nehmen wir nicht irgendwie mal an, weil es ja jemand gesagt hat, pass mal auf, das steht so geschrieben, jetzt glaub das mal. Das hilft überhaupt keinem, wenn das nur so wäre. Glaub das mal. Man glaubt vieles, man setzt Unterschriften unter Schriftstücke, ist sich aber gar nicht sicher, ob da was Gutes bei rauskommt. Manchmal kommt der Gerichtsvollzieher nachher, weil man gewisse Dinge nicht bezahlt hat, die man aber unterschrieben hat und hat es gar nicht gewusst. Nein, man muss es wissen. Wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gekommen sind. Das ist der Vorzug der Kinder Gottes. Die tragen das Tag ein, Tag aus in ihrem Herzen, dieses Bewusstsein. In dem Vers 12, den wir gelesen haben, nimmt der Apostel Paulus also nicht nur Bezug auf den Unglauben der Sadduzäer, die ja zu dieser jüdischen Sekte gehörten, die nicht an ein Leben nach dem Tode glaubten, sondern sie glaubten nur, dass die guten Anweisungen durch Gott für die Zeit gegeben sind. Paulus hatte ja dort einen Kampf auszufechten, gerade mit diesen, als er nach Jerusalem gegangen war und wollte das Evangelium sagen, stieß er auf grobe Ablehnung, aber auch bei den Pharisäern, weil sie nicht erkennen konnten und glaubten, dass Jesus der Christus ist. Aber Paulus berief sich auf etwas, was erstmal die Menge spaltete. Er wusste, wenn er zu diesen redet, sind dort Sadduzäer und sind dort auch Pharisäer. Apostelgeschichte 23. Paulus wusste, dass ein Teil Sadduzäer war, der andere Pharisäer. Und da rief er in den Rat hinein, ihr Männer, liebe Brüder, ich bin ein Pharisäer und ein Sohn des Pharisäers. Ich werde angeklagt. Und jetzt sagt er etwas Entscheidendes. Er sagt jetzt nicht, angeklagt, dass ich glaube, dass Jesus ein Opferlamm geworden ist. Das hätte er sagen können. Ich werde angeklagt über die Hoffnung der Auferstehung von den Toten. Und da hat er genau ins Schwarze getroffen. Opferlamm kannte man ja auch in Israel, dass man für ein Opfer Sündenopfer bringen musste und dass vielleicht auch Jesus ein Opfer sein konnte, war nicht ganz abwegig, aber von den Toten auferstanden. Ja. Und somit spaltete er diese Menge, die Sadduzäer und die Pharisäer, und dann geht das nachher so weiter, dann haben plötzlich die Pharisäer gesagt, die nämlich an die Auferstehung glaubten, ja, wir haben jetzt nichts mehr gegen den, können nichts Negatives sagen. Auferstehung ist richtig und ist gut. Aber die Sadduzäer, das waren diese religiösen Menschen in Israel, die im Grunde genommen den Streit innerhalb des Volkes verursachten. Und das war in Korinth auch so. Der Streit wurde von denen verursacht, die nicht ganz an Jesus blieben. Die schlugen sich auf die eine und die andere Seite, unterstellten vielleicht dem Apollos, dass er anderes lehrt als Petrus, und dem Petrus, dass er anderes lehrt als Paulus. Und eine vierte Gruppe, sie sagt, wir sind christisch, wir sind noch anders als die Lehre von Paulus, Petrus und Apollos. Dabei gehört alles zusammen, nicht? Das war der Grund, die Sadduzäer. Aber dieser Vers 12 richtet sich nicht nur gegen den Unglauben solcher Sadduzäer, sondern in Wahrheit, wir müssen ja den Brief insgesamt sehen, richtete sich dieser Vers gegen die Missstände in Korinth, dass das Auferstehungsleben Jesu nicht mehr zu sehen war. Und dadurch ein Durcheinander geschah, ein Gegeneinander. Da, wo Auferstehungsleben gelebt wird, gibt es immer ein Miteinander. Immer ein Miteinander. Der Geist Gottes führt ja nie gegeneinander, sondern immer miteinander. Aber da, wo man nicht mehr in dem Auferstehungsleben Jesu lebt, geht es durcheinander. Und darum wird diese Frage gestellt, wenn Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferstanden ist. Wie sagen denn einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Mit anderen Worten, wenn es dieses Auferstehungsleben nicht so real gibt, dann gibt es auch kein Veränderungsleben bei uns. Dann bleiben wir nämlich die Alten. Ja, und dann haben wir recht in unserem natürlichen Leben. Alles, was wir verstehen, ist dann richtig. Weil wir kein neues Leben haben, auf das wir uns zurückbesinnen können. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann entscheiden wir nämlich, was richtig ist und nicht Christus. Und gegen diese Missstände redete der Apostel Paulus und machte durch diese Frage sichtbar, dass das Zeugnis der Auferstehung Christi nicht mehr unter ihnen pulsiert. Die Lebenshaltung der Korinther, die Art ihres Handelns und wie sie miteinander umgingen, entsprach nicht mehr dem neuen Leben aus Gott, sondern es war ein Rückfall in das alte Leben. Das Gemeindeleben war zunehmend nicht mehr von der Führung durch den Heiligen Geist bestimmt. Der Heilige Geist, der ja alle wiedergeborenen Christen zusammen in ein und dieselbe Richtung führt, sondern von den menschlichen Gedanken und menschlichen Regungen. Und wir schauen ja gar nicht negativ auf die Korinther, sondern wir schauen auf das Christentum auch in unserer Zeit. Wir schauen vielleicht auf uns selbst und merken, dass das auch leicht wieder möglich ist. Dass auch Christen geneigt sind, nach dem zu handeln, was sie denken. Und nicht mehr danach zu fragen, was Gott denkt. Nicht mehr zu fragen oder den Abgleich zu suchen, Herr Jesus, ist denn das deine Meinung? Dass wir als Christen auch geneigt sein können, unserer Meinung nachzufolgen und sie dann auch noch durchzusetzen. Aber da, wo Christen fragen nach der Meinung Gottes, vereinen sie sich nämlich im Gebet. Ich habe manchmal so eine etwas einfache Formel gesagt, ich kann nur mit denen arbeiten, mit denen ich auch beten kann. Denn wo diese Gebetsvereinigung stattfinden kann, beugen wir uns gemeinsam unter einen Herrn. Da hat keiner mehr das Sagen von uns, sondern nur noch der Herr. Und da ist Arbeit möglich im Geistlichen, sonst nicht, ja. So war also in der Gemeinde zu Korinth das Menschliche wieder in den Vordergrund gerückt. Der natürliche Mensch, der eigentlich mit Christus gekreuzigt sein soll, gewann in dem Miteinander die Oberhand. Das Auferstehungsleben Jesu, geführt nach den Maßstäben Gottes, nämlich durch die Liebe, war wenig zu erkennen. Das Zeugnis von Gottes Handeln in seinem Sohn wurde vor der ungläubigen Welt, und das war besonders schlimm in Korinth und auch heute, immer schwächer. In dem Vers 34 vom 15. Kapitel sagt deswegen der Apostel Paulus, werdet doch mal nüchtern und sündigt nicht, denn etliche wissen nichts von Gott, das sage ich euch zur Schande. Die Frage in Vers 12 im Blick auf die Auferstehung Jesu könnte auch so an die Korinther formuliert worden sein. Wenn ihr nicht in dem neuen Leben der Auferstehung Jesu von den Toten wandeln wollt, warum glaubt ihr denn an ihn? So könnte das auch heißen. Warum glaubt ihr denn an Jesus? Dass durch Jesus Christus das Leben des Gläubigen eine Veränderung erfahren hat, wird ja auch durch viele Bibelstellen belegt und deutlich. Aber eben, es muss eine Veränderung erfahren. Bevor ich diese Stellen lese, möchte ich doch mal so eine Bemerkung von Menschen machen, die das Christentum beobachten. Sie sind selber keine Christen, aber das nimmt in unserer Zeit ziemlich überhand. Es gibt viele Bücher, die geschrieben werden gegen das Evangelium, gegen das Christentum. Und da gibt es dann auch so einen Mann, ich denke mal, dass er auch Engländer ist, weil seine Titel der Bücher englisch sind, der heißt Philip Pullmans oder Palmans im Englischen, heißt er, und ist Atheist und schreibt vieles, was er zu bemängeln hat am Christentum. Und dann gab es dann einen anderen Kritiker, einen gläubigen Kritiker, Filmkritiker in Amerika, der auch für gewisse Zeitungen schreibt. Und er sagte dann im Blick auf diese Kritik von dem Pullman, wichtig sei, den unchristlichen Angeboten etwas anderes Positives entgegenzustellen. Denn dieser Pullman sagt, wenn es einen Gott gibt und er so ist, wie ihn die Christen beschreiben mit ihrem Leben, dann verdient er, unterdrückt zu werden und dass man gegen ihn rebelliert. Also hier wird eine Beobachtung dargestellt, was Christentum in dieser Welt ist. Und jetzt machen sie ihre Beobachtung und sagen, also wenn das das ist, dann kann dieser Gott nicht gut sein. Und das trifft genau das, was Paulus hier im Korintherbrief sagt. Wenn Christus auferstanden ist, muss euer Leben auch anders sein. Und wenn das nicht anders ist, dann gebt ihr ein schlechtes Zeugnis in dieser Welt. Dieser Jeffrey Overstreet, so heißt dieser Filmkritiker, weist darauf hin, dass Pullman genau genommen weniger Jesus Christus oder Gott kritisiere, sondern ein einseitiges und unzutreffendes Bild vom Christentum hat. Eines, das von Machtmissbrauch geprägt ist. Selbstkritisch fragt Overstreet, ob Pullmans verzerrte Wahrnehmung, dass Christentum nicht auch zu einem gewissen Teil die Schuld an bei den Christen selbst ist. Im Namen Christi, so schreibt Overstreet, hätten Menschen schwere Sünden begangen und die Botschaft Christi in beschämender Weise missinterpretiert. Dadurch sei die Botschaft Christi für Menschen mit Angst verbunden worden, wo sie doch den Bedrückten zu dienen habe, Gefangenen Befreiung verkünde und Gerechtigkeit bringe. Ferner schreibt er hier auch noch und sagt, als eine angemessene und christliche Reaktion auf Philip Pullmans empfiehlt Jeffrey Overstreet Liebe, Güte und Wahrhaftigkeit. Denn wenn Christen tatsächlich die frohe Botschaft verkündigten, was ja auch durch die Gnade Gottes durch viele Christen geschehe, dann malten sie damit ein ganz anderes Bild als jenes, das der Schriftsteller zeichnete. Also malten, stellten dar. Ja? Und die Schrift sagt es uns ja auch, dass diese Darstellung des neuen Lebens bei den Kindern Gottes vorhanden sein muss. Sie haben nicht mehr dasselbe Leben wie zuvor. Ich lese uns da mal einige Stellen. Römer 6 kann man ja mitlesen. Römer 6, Vers 4 zunächst, wo Paulus dann auch schreibt, so sind wir ja mit Jesus begraben durch die Taufe in den Tod, auf das, gleich wie Christus ist auferweckt von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, so sollen auch wir in einem neuen Leben wandeln. Also hier ist noch der neue, andere. Ja? Und in Kapitel 8, 11 und 12, wenn der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch ist, also hier werden auch wieder die Gläubigen angesprochen, wiedergeboren, wenn ihr den Heiligen Geist empfangen habt, dann wird auch derselbe, der Christus von den Toten erweckt hat, eure sterblichen Leiber lebendig machen, darum, dass sein Geist in euch wohnt. So sind wir nun, liebe Brüder, nicht mehr Schuldner dem Fleisch, dass wir nach dem Fleisch leben müssten. Also ein neues Leben durch den Geist Gottes in uns. Und wo dieses neue Leben nicht praktiziert wird oder nicht immer wieder erbeten wird, dass es praktiziert wird, kommt es dann zu den Dingen, die in Korinth stattgefunden haben, die also so ungut waren. Und wenn von außen jemand die Gemeinde beobachtet hätte, dann hätte er gesagt, da gehe ich ja nie hin. Denn was die können, das kann ich auch ohne Gott. Zanken kann ich auch so. Da brauche ich nicht erst in eine christliche Gemeinde gehen, um zanken zu lernen. Ja, die würden sich ja gar nicht dazu tun. Die sagen, ach, die sind sich ja selber nicht gut. Warum soll ich da hingehen? Epheser 4, 22 stellt das auch nochmal auf den Leuchter. Da heißt es, erneuert euch im Geist eures Gemütes. Also wieder das Neue wird angesprochen. Und dann heißt es, zieht den neuen Menschen an. Das ist ja keine Sache, die in die Zukunft verlegt wird, sondern in das Jetzt, in das Heute. Durch den Glauben an Jesus Christus, durch seine Auferstehung von den Toten. Ja? Zieht den neuen an, der nach Gott geschaffen ist, also nach dem Maßstab Gottes geschaffen ist, in rechtschaffener Gerechtigkeit und Heiligkeit. Darum legt ab die Lüge, und dann kommen viele andere Dinge auch. Das heißt zum alten Menschen, wir sehen also, hier wird genau der alte Zustand gegen den neuen gesetzt. Man sagt nicht, na du bist so, dann bleibst du so, du glaubst jetzt einfach mit dem Kopf nur an Christus und dann bleibt alles beim Alten. Nein, durch den Glauben an die Auferstehung Jesu von den Toten bleibt es nicht beim Alten, kriegst du ein neues Leben, was anders geprägt ist, anders geartet ist als das, was du zuvor hattest. Da, wo du ungeduldig warst, kannst du plötzlich geduldig sein. Das, was du nie konntest, das kannst du jetzt. Und allein das überzeugt innerhalb der Glaubensgemeinschaft und in dieser Welt. Allein das. Das, was anders geworden ist. Und deswegen sagt Paulus, naja, wenn ihr predigt, Christus auferstanden, warum sagt ihr es nicht auferstanden, warum lebt ihr nicht danach? Also ein Wandel des Seins und des Tuns aus dem Geist Gottes ist nicht nur möglich, sondern auch gefordert. Die Tatsache, dass es also unter den Gläubigen in Korinth Zank, Neid, Hochmut, vieles andere mehr gab, ließ also keine glaubhafte Predigt mehr über Gottes Liebe in Jesus unter ihnen zu. Paulus sagt, die Predigt ist ja dann vergeblich. Denn wenn ihr das nur predigt, aber ihr habt es nicht, naja, dann ist die Predigt vergeblich. Denn auf die Predigt allein sieht keiner. Denn der Herr Jesus sagte auch, wenn ihr schon meinen Worten nicht glaubt, an einer Sache könnt ihr nicht vorbei, an den Taten. Dann glaubt den Taten. Und wenn er den Taten glaubt, dann seht ihr, das stimmt mit den Worten überein. Das muss so sein. Also die Taten sprechen lauter als die Worte. Das kennen wir ja ganz persönlich immer, nicht? Aus dem eigenen Leben. Die Worte machen es ja noch nicht. Dann ist die Predigt also vergebens. Wer diese Christen dann erlebte, konnte nicht an den erfahrbaren Sieg Jesu über Sünde und Tod glauben. Also die Frage stand dann immer im Raum, jawohl, Jesus, ja, kann ich das auch erleben? Ich sehe es ja an dir nicht. Wenn ich es an dir sehen würde, dann könnte ich glauben, dass man das erleben kann. Nicht? Das ist also diese Dimension, die hier Paulus bei den Korinthern neu herausholen wollte. Die Leute sollen das sehen können an euch, was ihr redet. Er stellte nämlich fest, und ich blättere mal zurück ins erste Kapitel, da stellte er nämlich das Gegenteil fest und musste ihnen das ja sagen. In Vers 11, Kapitel 1, Vers 11. Es ist vor mich gekommen, liebe Brüder, durch die aus Klos Gesinde von euch, dass Zank unter euch ist. Das stellte er fest. Kapitel 3, Vers 3. Weil ihr noch fleischlich seid, denn zumal Eifer und Zank und Zwietracht unter euch ist, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach menschlicher Weise? Das stellte er fest. Das war da. Oder in 2. Korinther 12 musste er ihnen sogar sagen, und noch nicht mal habt ihr eine Bußgesinnung über dem, was falsch gelaufen ist. Ihr beugt euch noch nicht mal darunter. Also das müssen wir uns ja alles jetzt hier so rauslesen, auch für uns. Er sagt, ihr seid doch Christen. Dann müsste doch die Buße auch etwas Normales sein, wenn ihr Fehler begangen habt. Ja, in 2. Korinther 12, Abvers 20. Ich fürchte, wenn ich komme, dass ich euch nicht finde, wie ich will, und ich will mich auch nicht, und ihr mich auch nicht findet, wie ihr wollt. Dass nämlich Hader, Neid, Zorn, Zank, Afterreden, Ohrenblasen, Aufblähen, Aufruhr und so weiter da sei. Dass mich, wenn ich abermals komme, mein Gott demütigt bei euch und ich müsse Leid tragen über viele, die zuvor gesündigt und nicht Buße getan haben über die Unreinigkeit und Hurerei und Unzucht, die sie getrieben haben. Ein Bericht an Gläubige. Und auf diesem Hintergrund müssen wir also auch das 15. Kapitel sehen. Ist nun Christus auferstanden oder ist er nicht auferstanden? Ist ja noch nicht mal mehr Bußfertigkeit unter euch. Ihr zankt und streitet, kann ja passieren. Aber dann müsste die Buße folgen, denn weil ihr Christus betrübt habt. Der Glaube an die Sündentilgung und Todesüberwindung Jesu verlangt aber einen sichtbaren Beweis im Leben der Gemeinde. Die Gemeinde ist ja die Repräsentantin der Wahrheit Gottes auf Erden. Gemeinde ist Repräsentantin der Wahrheit Gottes auf Erden, der Wahrheit in dem Sohn Jesus Christus. Er soll durch die Gemeinde geheiligte Leben sichtbar werden und es soll sichtbar werden, dass der Satan entmachtet ist. Der Satan ist entmachtet. Man darf heute ja gar nicht so viel davon reden. Man redet mehr von der Liebe Gottes, ist auch richtig. Aber der Satan ist auch derjenige, der da störend im Mittelpunkt stand, der hinweggetan werden musste. Und der Sieg über ihn, den wir nie besiegen konnten, soll sichtbar werden. Jetzt haben wir Sieg durch Christus. Und das muss unser Leben und das Gemeindeleben zeigen. Denn vorher hielt er, der Satan, alle Seelen gefangen. Die Heiligung ist darum ein Auftrag. Lesen wir 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Das ist der Wille Gottes. Gott will es. Er will die Heiligung, das heißt die Veränderung im Leben der Gläubigen, dass ihr meidet die Hurerei. Kapitel 5, Vers 23. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch. Er heilige euch durch und durch, damit der Geist, ganz Seele und Leib bewahrt wird und sträflich auf die Zukunft des Herrn Jesus. Also Heiligung ist ein Gebot. Römer 6, Vers 19 und 22. Die Verse haben wir da noch nicht gelesen aus dem Kapitel. Sagen in diesem Zusammenhang, ich muss menschlich davon reden, um der Schwachheit willen eures Fleisches, gleich wie ihr eure Glieder begeben habt zum Dienst der Unreinigkeit und von einer Ungerechtigkeit zur anderen, das haben wir gemacht, bevor wir wiedergeboren worden sind. Haben wir das jeden Tag gemacht, jeden Tag, wissentlich oder unwissentlich. Ja, denn ein Nicht-Wiedergeborener kann ja gar nicht anders leben, er lebt immer in der Ungerechtigkeit. Weil die ganze Welt ist ungerecht. Es gibt keinen gerechten Menschen. Somit begehen sie täglich Ungerechtigkeiten. Und das meint diese Bibelstelle. Von einer Ungerechtigkeit zur anderen habt ihr immer gelebt. So wie ihr das gemacht habt, begebt nun, also in dem neuen Leben, Gebot der Heiligung, eure Glieder zum Dienst der Gerechtigkeit, dass sie heilig werden. Vers 22. Nun ihr aber seid von der Sünde frei und seid jetzt Gottesknechte, also vorher und nachher, habt ihr eure Frucht, dass ihr heilig werdet. Das ist das Neue, die neue Möglichkeit, geheiligt zu werden. War vorher nicht drin. Ja, das ist jetzt die neue Frucht, die Gott befiehlt und sucht. Und in diesem Zusammenhang auch noch Kapitel 12, Römerbrief, Vers 2, wird dasselbe auch angesprochen. Aber an vielen anderen Stellen auch, da heißt es, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch Erneuerung. Also etwas anderes, was vorher nicht da gewesen ist. Verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr dann prüfen könnt, welches da sei der gute, wohlgefällige Gottes Wille. Noch einmal zu dem Punkt Wichtigkeit der Auferstehung. Die Auferstehung Jesu ist also äußerst wichtig, damit hier auf Erden und im Himmel bleibende Gemeinschaft mit Gott durch seinen Geist möglich ist. Wäre das nicht so, dann würde auch jegliche Predigt umsonst sein, vergeblich, so schreibt Paulus. Unser Glaube wäre was absolut Eitles, Unvergebliches, weil dadurch überhaupt nichts geändert werden würde. Man kann glauben, aber es würde nie eine Veränderung dadurch geschehen. Außerdem wären wir auch noch Lügner und falsche Zeugen, sagt Paulus, weil wir behaupten, Gott hat Christus auferweckt von den Toten, er ist gar nicht auferstanden, gibt überhaupt keine Veränderung. Dann sind wir ja Lügner, die etwas von Gott behaupten, was es nicht geben kann. Und dann, was ganz Entscheidendes, sagt Paulus, wenn Christus nicht leiblich auferstanden ist und es dadurch auch keine Lebensveränderung geben würde, hättet ihr immer noch eure Sünden, eure Schuld. Ihr würdet genauso noch verdammenswürdig sein wie vorher. Nichts hätte euch erlöst. Wenn es diese Kraft nicht gibt, dann seid ihr noch in den Sünden, seid verloren und ihr bildet euch nur ein, so könnt ihr sagen, Knechte der Wahrheit zu sein, dabei seid ihr Knechte der Sünde und des Todes. Und Kandidaten der Hölle. Ja, das steht da so drin. Paulus muss das diesen Korinthern so sagen, um deutlich zu machen, auf welcher Seite sie eigentlich stehen und dass sie diese Seite auch wahrnehmen. Das Leben der gläubig Verstorbenen, sagte, braucht auch keine Hoffnung mehr haben. Das ist auch verloren. Das war umsonst. Und dann wäre es doch schade, dass sie so im Verzicht gelebt haben auf viele Dinge. Jetzt sind sie tot, jetzt können sie noch nicht mal mehr nachholen. Ja, ist alles dann vergeblich. Wenn es keine Kraft der Veränderung gibt, weil Jesus nicht leiblich auferstanden ist, dann könnt ihr alles einpacken. Dann könnt ihr noch alles lassen, was ihr bisher gemacht habt. Es gäbe auch keine Gerechtigkeit für den Menschen, die vor Gott gültig wäre. Und der Eingang in das ewige Leben wäre total verschlossen. Total verschlossen. Und deswegen sagt er, dann wären wir die verführtesten Menschen unter der Sonne, die es überhaupt gibt. Natürlich, die Korinther wollten das gewiss nicht als gläubige Menschen auf sich sitzen lassen, dass sie die verführtesten sind, sondern sie sollten ja jetzt neu in die Pflicht gezogen werden, endlich die verändernde Kraft Gottes in ihrem Leben zuzulassen. Ja? Weil sie ja wiedergeboren sind. Paulus zeigt also auf, was alles an der Tatsache der Auferstehung Jesu hängt. Darum soll sie wahrgenommen werden. Die Wahrheit, unsere ganze Lebensfrage, woher, wohin, wozu, hängt an der Auferstehung Jesu von den Toten. Sie ist wichtig, weil der Tod dadurch über alle Gläubigen keine Macht mehr hat. Hier verstehen wir auch Hebräer 2, 14 bis 15, da wird ja deutlich gesagt, vorher wart ihr alle Knechte des Todes und der Furcht. Ihr kamt nicht mehr aus der Angst vor dem Tod heraus. Aber jetzt, durch Jesus, seid ihr aus der Furcht des Todes genommen, weil er nämlich die Gewalt dem Tod weggenommen hat. Das lesen wir dann auch in der Offenbarung, Kapitel 20, 14 bis 15. Der Tod und die Hölle werden geworfen in den feurigen Pfuhl. Gericht. Jesus hat dem Tod die Gewalt genommen. Und alle, die allerdings nicht an die Auferstehung Jesu von den Toten glauben, die kommen dann, bleiben weiter unter der Gewalt des Todes. Und kommen auch mit hinein in diesen feurigen Pfuhl. Aber die anderen, die die Auferstehung Jesu von den Toten in sich tragen, bleiben verbunden mit Gott in Ewigkeit, so lesen wir es auch in Offenbarung 20, 6, dass sie dann regieren mit Christus 1000 Jahre, dass nichts Trennendes mehr ist. Und diese Freude am Herrn soll auch jetzt schon das Christenleben auf der Erde prägen. Das sollte es in Korinth, das soll es auch bei uns. Und das ist das, was wir auch unserem Heiland gegenüber schuldig sind, vor der Welt zu zeigen. Manchmal schämt man sich vielleicht sogar, ein Traktat weiterzugeben. Warum? Weil man selber nicht dahinter steht. Ja, das ist so. Manch einer, das gibt Situationen, wo wir uns dann schlecht fühlen und sagen, jetzt sag dem anderen, er soll sich bekehren, aber bei mir ist auch alles dunkel im Moment. Das passt ja gar nicht zusammen, nicht? Aber wenn ich jetzt stehe in dem Zeugnis des Glaubens, dann braucht mich gar keiner auffordern, was weiterzugeben. Dann tue ich es. Dann tue ich es einfach. Ja, das ist gar kein Problem. Aber das Problem entsteht da, wo ich die Diskrepanz spüre. Dem sage ich, es gibt ein Leben, aber ich selber lebe nicht so, wie ich es eigentlich sollte. Und da sind wir gerade in dieser Passionszeit neu aufgerufen, das zu entdecken. Nicht nur Christus starb für uns, sondern er ist auch für uns auferstanden von dem Tod. Der Sieg ist komplett. Die Furcht des Todes hat nichts mehr zu sagen. Die Freude auf das Ewige soll überwiegen und überschwappen. Kinder Gottes gehen gerne heim. Das will ich dabei auch sagen. Gehen gerne heim. Denn sie haben ja nichts mehr zu verlieren. Sie haben nur noch zu gewinnen. Und da spielt es keine Rolle, ob man jung, ob man alt ist, ob man den Leib ablegen muss oder ablegen darf, das spielt gar keine Rolle. Denn unser Zuhause ist bereits schon die Ewigkeit. Wir sind ja nur noch auf Zeit hier um des Herrn willen. Und das möge der Herr auch uns ganz neu, ganz persönlich wichtig machen, dass unser tägliches Leben davon durchzogen wird und die Freude überwiegt über alle Traurigkeiten.